Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Wir sind in Fürstenfeldbruck auf dem Tag der Industriekommunikation und vor mir sitzt Philipp Hellberg. Er ist Head of Marketing bei Liebherr, Maritim und Krane. Philipp, danke, dass du die Zeit nimmst und danke, dass du mich gefunden hast.
Hallo Thorsten, danke für die Einladung.
So, zunächst einmal für diejenigen, Liebherr kennt man, das sind irgendwelche Baustellen, wo ein Kran sitzt. Aber in Rostock, wo ihr sitzt, macht ihr andere Dinge.
Ja, richtig. Ich glaube, Liebherr kennt man nicht nur von Baustellen, sondern vielleicht auch von Kühlschränken. Da sind wir sehr bekannt. Wir haben eine große Kühlreihe. Liebherr macht aber zum Beispiel auch Hotels, was man, glaube ich, nicht so erahnt. Viele Komponenten, Motoren, Verzahnmächte, Automatisierungsmaschinen. Aber auch ist im Aerospace-Bereich unterwegs, macht Radlader, alles rund um Erdbewegung. Aber auch die Baustellenkrane, glaube ich, die du gerade ansprichst, machen sie. Aber was wir machen in Rostock, ist nochmal was anderes. Wir machen nämlich Krane für die maritime Industrie. Also alles, was irgendwie in der Nähe vom Wasser ist. Hafenkrane, Schiffskrane, Offshore-Krane. Krane, die gebraucht werden, um Windkrafträder offshore oder offshore zu errichten. Wir bauen aber zum Beispiel auch unserem Schwesterwerk in Irland, in Killarney, bauen wir Containerbrücken, die großen Containerbrücken, die beispielsweise in Hamburg oder in Rotterdam stehen, wo große Containerschiffe mit entladen werden. Und wiederum aber auch die RTGs und RMGs, das sind so Stapelkrane im Hinterland des Containerhafens, die die Container hin und her bringen und stapeln und anordnen.
Genau. Ich weiß zum Beispiel, dass die in Ägypten wahnsinnig aktiv im Moment sind, weil Ägypten auf dem Weg von Asien nach Europa liegt. Das heißt, die machen sehr, sehr viel mit Logistik und da wird gehoben und geschoben und gemacht wie wild. Kann ich davon ausgehen, dass da jeder zweite Kran von euch ist?
Das kann ich nicht versprechen. Es kommt immer ganz darauf an, über welche Krane wir reden. Aber gerade Krane im Hafenbereich, da sind wir natürlich in Afrika sehr stark vertreten. Aber im Prinzip überall auf der Welt.
Also Safaga wurde gerade ausgebaut, der Hafen, damit sie mit der Bahn dann Sachen abladen können in Safaga und hochfahren können ans Mittelmeer und damit sich die Gebühren für den Suezkanal sperren und entlang des Suezkanals dann auch ganz viele Logistikzentren und entlang der Mittelmeerküste alles voll mit Logistikzentren immer mehr entdecken, Menschen Ägypten als Logistik-Hub.
Ja, also diese Verschiebungen, die passieren ständig. Gerade mit dem Iran-Krieg zum Beispiel, jetzt gab es auch eine enorme Verschiebung weg von der Straße aus, von Hormuz, weg zu den umliegenden Küstenregionen. Dort werden jetzt händeringend Krane gebraucht, um schnellstmöglich halt Ladung oder Waren zu entladen. Und da ging es weniger um Geld, mehr um Zeit tatsächlich.
Und wie sieht da der Markt aus? Das heißt also, gibt es da verschiedene Hersteller? Gibt es da eine relative Marktdominanz von euch oder wie sieht da der Markt überhaupt aus?
Na, wenn wir jetzt im Hafen bleiben, wovon wir ja gerade gesprochen haben und über den Hafenmobilkran reden, das muss man sich vorstellen, das ist ein großer Kran, der auf Rädern, auf ganz vielen Radsätzen montiert ist und dadurch ist er sehr flexibel und kann am Kai hin und her fahren, kann erst das eine Schiff, dann das andere Schiff bedienen. Das ist gerade für schlecht ausgebaute Häfen ein wesentliches Tool. Vor allen Dingen kann man damit auch nicht nur Container, sondern auch mit einem Haken große Stückgüter oder mit einem Greifer Schüttgüter umladen. Und in diesem Bereich Hafenmobilkrane sind wir seit über 15 Jahren Marktführer, Weltmarktführer und liegen derzeit bei, ich würde sagen, etwas zwischen 60% und 70% Marktanteil.
Braucht ihr da überhaupt noch Akquise oder wie geht ihr an Kunden ran? Das heißt, die Hafenbetreiber entlang des Roten Meers, wo im Moment sich auch eine ganze Menge tut wegen des Irankriegs, die wissen schon Bescheid, dass sie bei euch anrufen oder wie läuft sowas?
Ja, genau, das kann man sich ungefähr so vorstellen. Also der Kundenstamm ist relativ überschaubar. Natürlich ploppen hier und da neue Konzessionen auf, es werden auch neue Häfen erschlossen. Oder Betreiber von verschiedenen Terminals wechseln, weil die Konzessionen auslaufen. Aber ich würde behaupten, dass wir eine gute Marktdurchdringung von, ich würde sagen, 80-85% haben und unsere Kunden eigentlich kennen und auch wissen, wohin die Konkurrenz liefert. Genau, das ist, wenn man jetzt aber eher darauf schaut, okay, was wie sieht eigentlich, ich glaube, die Frage zielt darauf ab, wie sieht der Marketingmix aus? Also wie erreichen wir eigentlich mit der Kommunikation die Kunden oder wie macht das der Vertrieb? Dann ist, sag ich dazu immer, es ist ungefähr dreigeteilt. Also wir haben eine Säule aus dem Social- und dem Webbereich, wo so eine Art Grundrauschen entsteht rund um die Betreiber.
Da kommen wir zum Marketing, kommen wir gleich. Das interessiert mich im Moment herzlich wenig, wenn da Irankrieg ist. Ich bin Hafenbetreiber in Safaga und ich weiß verdammt nochmal, ich muss jetzt auch, und jetzt kommen wir zum Thema, schnell arbeiten. Das heißt also, das wäre schon mal zum Beispiel der Grund, da brauche ich kein Social Web. Ich rufe euch an und sag mal grundsätzlich, wie ausgebucht seid ihr? Ich habe hier gerade ein Projekt. Oder wie arbeitet ihr lokal? Das heißt also, es gibt dann Key Accounts, also für den Hafen so und so. Und wer sind die? Sind das lokale Menschen kombiniert mit Menschen von euch aus Deutschland? Deutsche haben ein großes Vertrauen. Sind das nur lokale Kräfte? Sind das eigene Angestellte in den Ländern oder sind das Vertriebsorganisationen? Wie geht ihr daran?
Richtig, ja. Also unser Headquarter tatsächlich für eben diese Produkte sitzt in Rostock in Deutschland mit ungefähr 2000 Leuten und dort sitzen auch die Hauptansprechpartner. Allerdings arbeiten wir mit dem Prinzip Direktvertrieb und haben über 1000 Leute in über 51 Mixed Sales and Service Gesellschaften weltweit verteilt.
Also eigenständige, freiberufliche Tätige?
Nee, nicht freiberuflich, die sind bei uns angestellt, sind Liebherr Mitarbeiter. Genau, die vor Ort sitzen, die natürlich Ansprechpartner sind für den Sales, aber, und das ist viel wichtiger noch, gerade im Hafenbetrieb, für den Service, weil ein stehender Kran, wenn gerade ein Schiff ankommt, kostet den Hafenbetreiber enorm viel Geld, weil er halt dann auch Fees bezahlen muss, weil er das Schiff nicht in der versprochenen Zeit entladen kann und dadurch alles ins Stocken kommt. Das heißt, eine dicht angesiedelte Servicegesellschaft ist fast noch viel wichtiger. Aber um nur auf die Frage zurückzukommen, wenn etwas schnell passieren muss, dann wissen die Hafenbetreiber, wen sie anrufen müssen. Entweder sie rufen im Headquarter an, es kommt ganz darauf an, wie die Beziehungen zu welchen Vertrieblern halt bestehen, oder sie gehen halt eben zu dem lokalen Menschen, den sie dort vor Ort kennen.
Aber der regelmäßige Kontakt ist allein deswegen gegeben, weil ihr über Service, über irgendwelche Fragen immer in Kontakt seid und dann auch damit indirekt Beratung habt und auch enorm viel Wissen habt über die Probleme von Kunden.
Ja, ganz genau. Also einerseits über den Service wird natürlich auch enorm viel Revenue erzielt, weil Service-Produkte verkauft werden. Regulärer Service, Motorwartung, Hydraulikwartung, aber auch um Krane zu retrofitten beispielsweise oder besser auszustatten im Nachhinein. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir eben, wie du schon sagst, durch die Gespräche mit den Kunden auch wissen, okay, was sind die Bedürfnisse, was sind auch die Bedürfnisse in den nächsten 5 Jahren, wie müssen wir unsere Produkte da darauf ausrichten und vielleicht adaptieren, brauchen wir eine Neuentwicklung von irgendwas. Gerade jetzt ist in den letzten 5 Jahren hatten wir einen Anstieg in der Nachfrage nach E-Motoren, also Hafengeräte mit E-Motoren ausgestattet, von über 400%. Da sieht man, dass natürlich einerseits die Spritpreise da mitspielen, andererseits aber auch die Umweltregularien von lokalen Regierungen enorm darauf auswirken. Beispielsweise haben wir jetzt einen großen Kran nach Rotterdam verkauft, der macht Schüttgutumschlag. Der ist rein mit einem E-Motor ausgestattet und durch diese Ausstattungsvariante ist dem Hafenbetreiber, hat er die Möglichkeit, 1 Million Tonnen Schüttgut mehr umzuschlagen, als hätte er einen Dieselmotor integriert. Weil die Regierungen müssen natürlich versuchen, ihre Klimaziele einzuhalten und sie begrenzen den Umschlag von Dieselaggregat betriebenen Geräten dementsprechend. Ja, und das ist natürlich, hat eine riesengroße Auswirkung auf die Kunden, weil 1 Million Tonnen mehr Umschlag pro Jahr ist ja enorm viel mehr Revenue für ihn. Und das spiegelt sich wieder in den Konfigurationen unserer Geräte in den letzten Jahren.
Wie weit spielt es für dich eine Rolle, die Erfassung von Vertriebsgesprächen, die ja informell sind, wo viele Dinge auch so laufen, wo man was raushört, und das systematische Erfassen dieser Informationen? Es gibt wahrscheinlich irgendwelche Vertriebsberichte. Tippen die das noch in irgendein Tablet ein oder können die das schon mit dem Mikrofon eingeben? Wie geht ihr daran, damit an dich als Marketingleiter diese wertvollen Informationen in irgendeiner Weise kommen und verfügbar werden?
Also da bewegen wir uns auch wie viele, glaube ich, andere große Unternehmen oder Konzerne in einem ja dauerhaften digitalen Transformationsprozess. Es war tatsächlich bis vor langem noch so, dass es abgetippt werden muss, was auch spärlich leider genutzt wurde.
Eben,
weil
ich habe keinen Bock drauf.
Also, Vertriebler sind faul.
Ich will reden und ich will nicht irgendwo.
Ja, genau. Und ich will verkaufen. Daran werden sie gemessen. Gleichzeitig ist es natürlich auch relativ schwer zu sanktionieren, wenn es nicht passiert. Das ist das eine Problem. Das nächste ist, wir versuchen jetzt mit dem Wechsel auch des CRM-Systems weiter zu digitalisieren und automatisieren. Wir sind an Copilot angebunden und haben dadurch auch einen sehr guten Zugriff auf die gesamte Datenbank unserer Vertriebler. Also sie selber haben die auch sozusagen. Und dadurch gibt es auch mehr Möglichkeiten, automatisierte derlei Berichte sozusagen auch hin zu hinterlegen. Aber, das darf man nicht vergessen, ich glaube, der Erfolg von wichtigen Sales, und wir reden dort wirklich bei einem Kran von etwas zwischen 5 bis 10 Millionen, der kommt durch langfristige Beziehungen und durch langfristigen Beziehungsaufbau, durch WhatsApp-Chat, durch Treffen, durch Kaffee trinken, essen gehen, durch kurze Telefonate. Das ist natürlich alles schwer zu tradieren und auch das Wissen irgendwie zu hinterlegen. Das ist ein Problem, aber das sorgt auch natürlich für uns dafür, dass wir schauen müssen auch, dass wir die Mitarbeiter halten durch ja ein gutes Umfeld, durch eine gute Bezahlung, gute Benefits und auch durch einen spannenden Job. Und das gelingt uns bisher sehr gut und dadurch schaffen wir es auch, diese Beziehung weiter am Leben zu halten. Und wenn es dazu kommen sollte, dass irgendwer abtritt oder wer das Unternehmen verlassen will aus irgendwelchen Gründen, dann schauen wir natürlich, dass da eine geeignete Übergabe auch stattfindet oder eine geordnete Übergabe stattfindet. Und gerade bei großen Key-Accounts, wir haben jetzt auch ein eigenes Key-Account-Management aufgesetzt, also wirklich eine Abteilung, die sich um die ganz großen Kunden, die auch auf der Welt verstreut sind, dreht, dann haben wir damit auch schon wieder einiges abgedeckt.
Und das bedeutet, mit der Einführung von dem CRM-System, dass du jetzt Daten brauchst, musst das System auch ordentlich füttern. Das sind einerseits eben die Daten durch den Vertrieb, das sind die üblichen Daten, die ihr schon habt.
Ja, und vor allen Dingen auch Datendisziplin. Das ist der große Knackpunkt.
Entschuldigung.
Ja. Die Datendisziplin, das ist der große Knackpunkt. Also man muss die Leute dazu erziehen, erstens zu verstehen, wie wichtig diese Datenqualität ist. Und sie sind der Stift. Sie müssen es irgendwie dort eintragen, in welcher Form auch immer. Ob es dann jetzt transkribierte Teams oder Internet-Telefonie-Nachrichten sind, aber sie müssen sich damit beschäftigen und das halt das abzutun ist heutzutage fatal einfach.
Wie geht er vor, First-Party-Daten zu sammeln? Das heißt also, die Menschen selbst auch eingeben lassen, also eine E-Mail schicken und fragen, was interessiert dich? Eine E-Mail schicken mit wirklich spezifischen Informationen. Ja, diese Werbe-E-Mails werden ja alle gelöscht. Aber wenn du erstmal gute Informationen über diese Person und ihre Interessen hast und dann spezifische, relevante Informationen schicken kannst, wenn du sagst, in den EU-Ländern gibt's die und die Rechtsprechung, da geht's weg von Diesel hin zu Elektrik, dass du Hintergrundinformationen schon mal proaktiv raussendest und in dem Moment, wo mich das interessiert, entsteht automatisch in deiner Datenbank ein Flag und dann kann man nachfassen. Also eine elektronische Qualifizierung von Daten, aber auch eine digitale im CRM-System, das systematische Sammeln von First-Party-Data.
Ja, genau. Im Grunde ist es ein Zusammenspiel dessen. Das Problem oder die Herausforderung, sage ich mal, ist, dass wenn man sich jetzt eine Organisation, also den Kunden als Organisation vorstellt, gibt es dort ja meistens immer den Eigner oder den CEO oder den Einkaufschef, der am Ende die Signatur oder den Vertrag setzt. Im Nachfluss aber haben wir ja verschiedenste Ansprechpartner. Wir reden mit den Projektmanagern, wir reden mit den Operationsmanagern, die den Kran betreiben. Wir reden mit dem Maintenance-Staff, die das Maintenance macht. Das heißt, wir haben nach Unterschrift eröffnet sich eine Fülle von Ansprechpartnern. Und das ist, wie du sagst, schwer natürlich für uns auch herauszukristallisieren, welche Informationen sollte an welchen Ansprechpartner gehen. Und umso schwerer ist es.
Also da liegt das Hauptproblem sozusagen. Ihr wisst, was die Organisation für Probleme hat, aber ihr wisst nicht, welche spezifischen Verantwortlichkeiten da sind und wo konkret der Schuh drückt, bei welchem einzelnen Mitarbeiter, je nach Führungshierarchie.
Na doch, wir kriegen natürlich schon raus, wer die Kontakte sind, aber es ist schwer, die unsere Informationen so zu streamlinen, dass sie auch den richtigen Kontakt treffen. Darum geht es eher.
Okay. Du hast vorhin irgendwie Kanäle erwähnt und Social Media und so weiter.
Ja.
Also jetzt mal bei Social Media geblieben, bleibend. Spielt das überhaupt eine Rolle? Also ja, klar, ihr braucht für die Brand ein Grundrauschen, aber ansonsten, was bei dem, worüber wir jetzt reden, oder geht es um Kräne verkaufen, da interessiert mich das Social Media. Ich sage das jetzt mal etwas provokativ, hat's viel wenig.
Ja, richtig, das könnte man meinen. Allerdings, das darf man nicht vergessen, wechselt auch die Altersstruktur der Entscheider und der Eigner auch. Viele der großen, älter gewordenen Betriebe werden auch an die jüngere Generation übergeben, die wiederum schon dort auf diesen Kanälen unterwegs ist. Ich glaube nicht, dass am Ende eine Kaufentscheidung dadurch beeinflusst wird. Nicht wirklich. Aber es geht schon darum, haben wir einen besseren Auftritt als die Konkurrenz? Sind wir professionell in unserer Kommunikation? Haben wir gute Visuals? Haben wir High-Quality-Videos? Weil am Ende zählt das auch auf unsere Marke ein. Hohe Qualität in allem, was wir tun, ist einer unserer Grundwerte bei Liebherr. Und auch ein Grundwert, der am Ende auch irgendwie den Preis rechtfertigt. Denn wir sind teurer als die Konkurrenz. Wir produzieren nicht in China, sondern in Deutschland, mit deutschem Stahl, mit deutschen Ingenieuren, mit deutschen Schweißern. Und das kostet am Ende mehr Geld. Und am Ende ist meine Meinung, muss das Marketing auch dafür sorgen, dass dieser Preis erstens gerechtfertigt ist und zweitens auch, dass sich die Qualität, die in dem Produkt steckt, die in dem Kundendienst steckt, dass die auch in dem Marketing steckt. Dass die in jedem Datenblatt ist, in jeder Pressemitteilung sollte kein Kommafehler sein und in jeder Social Media, in jedem Social Media Post, der sollte on point sein, der sollte von der Tonalität auf das auf den Kanal passen. Also ist es Insta, ist es LinkedIn, ist es whatever. Und daher finde ich das schon sehr wichtig. Und wir werden darauf angesprochen. Die Kunden sehen das tatsächlich. Das kriege ich mit, wenn wir auf Messen wirklich auch dann mit den Entscheidern reden. Und daher ist es schon eine wichtige Säule. Aber um gerade bei den Säulen zu bleiben, unserer wichtigsten Säulen sind tatsächlich Live-Events. Also es sind Kunden-Events, wo wir die Kunden zu uns einladen. Hochpreisige High-Class-Events, denn dort holen wir die Leute ab. Das sind meistens auch relativ reiche Leute, die sehr viel Geld und Budget verwalten. Und dort schaffen wir es dann wirklich, sie in eine Situation zu bringen, weg vom Business hin zur Relationship sozusagen mit unseren Vertrieblern. Und das ist einer unserer großen Arbeitsfelder. Also wir nutzen dafür Messen, wenn sowieso die Kunden alle da dort an einem Flex sind, hinkommen dort. Aber wir laden sie auch zu exklusiven Kundenevents ein, ja.
Ich habe ein Event erlebt, das war kein Kundenevent, sondern das waren die Biberacher Filmfestspiele. Und Liebherr ist natürlich einer der Sponsoren, logischerweise. Und da war ein Imagevideo. Wow, ja, das ist sowas von mir hängen geblieben bei mir. Mhm. In diesem Imagevideo waren verschiedene Aspekte, diese Wahnsinnsbilder von Hochhäusern natürlich, aber auch Mitarbeiter, mit denen irgendwelche Sachen wie produziert wird und so weiter. Mhm. Das ist euch da sehr, sehr gut gelungen. Das heißt, ihr habt eine hohe Professionalität beim Erstellen audiovisueller Inhalte grundsätzlich.
Ja. Das ist absolut absolut wichtig, denke ich, ja, weil wir wissen beide, gerade audiovisuelle Inhalte funktionieren im Social-Bereich sehr gut, sind essentiell für Webseiten auch. YouTube wird als Suchmaschine benutzt, auch dort muss man zu finden sein. Das heißt, man kriegt da einen sehr guten Einblick einerseits in wie funktionieren die Produkte, also im Real Life, wie machen sie Umschlag. Das ist für die Kunden sehr wichtig, andererseits aber auch für potenzielle neue Mitarbeiter. Wie ist das Klima? Wir haben viele Videos auch über Sachen, die wir Sommerfeste zum Beispiel bei uns in Rostock oder Stories über Mitarbeiter. Was ist so ihre Geschichte? Was haben sie jetzt für einen Wirkungsspielraum bei uns? Wie sind sie die Karriereleiter hochgegangen? Das ist auch sehr, sehr wichtig für Leute nachzuvollziehen. Was erwartet mich, wenn ich mich bei Liebherr bewerbe? Und dadurch ist es schon enorm wichtig, eine hohe Qualität dort zu haben. Wir sind tatsächlich in einer sehr, sehr guten Lage bei uns in Rostock. Wir haben in unserer Marketingabteilung auch angegliedert eine eigene Grafikabteilung plus einen Content Creator für Bewegtbild, also ein ausgebildeter Kameramann, der sowohl aufnimmt als auch schneidet, der sehr, sehr gut ist. Das ist ein hohes Privileg für uns, weil viele andere unsere Produktsegmente und die angegliederten Marketingabteilungen arbeiten dort viel mit Agenturen zusammen. Das ist nicht nur teurer, sondern auch meistens langsamer und ja zäher sozusagen in der Feedback-Schleife. Ja, da bin ich sehr, sehr froh drüber und da bekommen wir stetig sehr, sehr gutes Feedback über die Ergebnisse, die wir dort erzielen.
Wie weit spielt heute schon bei euch KI eine Rolle, um Prozesse im Marketing effizienter zu gestalten oder Unterstützung zu bekommen, Anregungen zu bekommen? Wie geht ihr an dieses wichtige Thema ran? Erzählt einfach mal ein bisschen.
Also KI und die Vorteile von KI nutzen wir schon seit, ich würde sagen, 3 bis 4 Jahren. Und zwar in diversen Aspekten. Angefangen von der generellen Recherche für Pressemitteilungen, für zum Beispiel gute SEO-Begriffe auf den Webseiten, für wie schreibe ich ein gutes Storyboard für ein Video. Da nutzen wir natürlich viel KI, viel Perplexity auch. Aber jetzt durch die Integration von Copilot, die sowohl auf Daten, aber auch auf E-Mails zugreifen, macht es das wirklich sehr, sehr individuell und auch sehr zugeschnitten auf unser Geschäft. Nutzen wir natürlich.
Du hast gerade Infrastruktur genannt. Also wie weit habt ihr erstmal die Frage, gibt es da Liebherr mit einer zentralen Organisation oder habt ihr als Liebherr in Rostock nochmal eigene Verträge dann mit OpenAI oder mit Claude, also mit Anthropic, mit Claude? Nutzt ihr Claude, nutzt ihr OpenAI? Perplexity ist auch eine gute Sache, gar keine Frage.
Wir haben uns tatsächlich als Gruppe, als die Liebherr-Gruppe mit den angeschlossenen 55.000 Mitarbeitern weltweit auf Copilot eingeschossen, haben dort einen eigenen Space sozusagen und
einen sicheren Space, muss man dazu sagen, das ist der wichtigste Punkt überhaupt.
Richtig, genau, gerade bei den doch wirklich sehr sensiblen Daten, angefangen von Vertragsdaten über Konstruktionsdaten. Richtig, haben dort unseren eigenen Space und können uns jetzt mit immer mehr Freiheiten auch in diesem halt bewegen und mit immer mehr Funktionalitäten auch dort bewegen. Sehr beeindruckend tatsächlich, auch sehr effizient, nicht immer richtig, logischerweise. Aber auch dort hängt es mit der Qualität der Daten zusammen natürlich, die auf den Servern schlummert und die in deinem Postfach schlummert. Aber ich bin sehr begeistert davon. Ich nutze es auch sehr viel, auch meine Kollegen. Aber das muss man schon dazu sagen, einer meiner wichtigsten Jobs jetzt auch als sozusagen Presseverantwortlicher, also als Head of Marketing, lese ich auch alles, was vorher rausgeht. Nicht jeden Social Media Post, aber schon die Webseiten, die Newsletter, die Pressemitteilungen, die Broschüren. Und einer meiner wichtigsten Jobs durch das Aufkommen oder durch den Heavy Usage von AI ist schon, dort auch das Menschliche mit in die Kommunikation wiederzubringen, auf Halluzinationen zu achten, meine Mitarbeiter darauf zu sensibilisieren, dass sie am Ende derjenige sind, der das verantwortet und nicht die Maschine. Und ihnen immer wieder einzubläuen, dass man nicht diesen KI-Sprech in irgendwelchen Texten, das bringt nichts, das möchte ich nicht, das möchte der Kunde nicht. Und da so ein bisschen den eigenen Anspruch auch immer weiter hochzuheben und zu sagen, Leute, ihr nutzt es gerne als Inspiration, als Recherchetool, als Grammatikkontrolle. Aber am Ende seid ihr diejenigen, die das verantwortet. Und am Ende möchten Menschen auch etwas von Menschen lesen. Ne, Menschen interessieren sich für Menschen und nicht für irgendwelche gequirlte, für einen austauschbaren KI-Text sozusagen.
Genau,
also
das ist
absolut in den Fokus gerückt, auch meine Arbeit, ja.
Habt ihr schon selbst Erfahrung mit dem Einsatz von KI-Agenten, mit dem Entwickeln eigener KI-Agenten? Du sagst gerade zum Beispiel das Prüfen von Dokumenten, machst das manuell. Man kann das aber auch dafür wieder KI einsetzen.
Ja.
Oder spezielle Agenten haben, die eben etwas übernehmen?
Wir sind da tatsächlich mittendrin. Auch die Gruppe hat ja nochmal eine Dachorganisation, die auch im Bereich Online-Marketing oder auch im Bereich Künstliche Intelligenz, Kommunikation gut aufgestellt ist. Mit denen arbeiten wir stark zusammen, holen uns da oder nutzen dort Synergien, haben aber auch, ich habe auch im Team ein, zwei wirklich sehr interessierte und gute Leute, die im Bereich KI und auch Agenten unterwegs sind. Und da versuchen wir uns auch gegenseitig immer zu befruchten und
das höre ich wieder. Höre ich immer wieder, dass das genau der Erfolgsfaktor ist. Einzelmenschen, die gerne was machen, genau. Use Cases aus dem eigenen Unternehmen, aus dem echten Leben und dann einfach mal ein bisschen Freiraum geben, ein bisschen machen lassen, ein bisschen ausprobieren, austauschen genau. Mit der Hauptorganisation. Das scheint der Weg zu sein zum Erfolg und nicht irgendein von oben oktroyiertes, wir müssen jetzt KI machen, Projekt, das ist zum Scheitern verdammt.
Ja, richtig, ja. Ich habe einen Mitarbeiter auch, der zu einem gewissen Teil freigestellt ist pro Woche für genau dieses Thema und der dann wiederum halt durch dieses Try and Error und auch durch enorme Recherche auf dem Gebiet, weil er dort auch einfach seine Interessen sieht, sich ausprobiert, Dinge ausprobiert und die dann wiederum ins Team trägt und ja kurze Sessions macht, den Leuten das erklärt und dadurch sind wir bisher sehr gut vorwärts gekommen.
Habt ihr schon Erfahrungen mit irgendwelchen Dienstleistern, die euch fix und fertige KI-Agenten eingeben, wo ihr dann sagt, okay, wir haben jetzt zum Beispiel Zielgruppenmodellierung und können sagen, was bewegt einen Hafenbetreiber? Mhm. Ich kann als Vertriebler sagen, was sind denn die Probleme des CEOs des Hafens? Was sind die Probleme des Service-Mitarbeiters da? Mhm. Ist das eine adäquate E-Mail an denen und so weiter? Solche Dinge. Seid ihr da schon am Experimentieren? Habt schon ein bisschen die Fühle ausgestreckt?
Na, wie gesagt, ich würde sagen, wir bewegen uns zwischen 10% und 20% auf dieser Strecke. Wir sind interessiert daran und ich glaube, das ist auch gerade so ein bisschen Thema der Stunde. Das Thema Agenten, also in diesem ganzen Zyklus der KI, die uns ja schon länger begleitet und noch begleiten wird. Ja, ich bin gespannt, was da auf uns zukommt, aber ich kann dazu noch nichts Konkretes sagen. Nee. Und mit Externen arbeiten wir derzeit, soweit ich weiß, nicht zusammen. Wie gesagt, da liegen die Kompetenzen eher in der Dachgesellschaft. Die Liebherr ist ein Freund davon, Dinge bei sich zu halten und das in der Familie zu lassen sozusagen, als Familienunternehmen. Und ja, deswegen bin ich sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Wir haben jetzt im Oktober, habe ich mit meinem Marketing-Team, aber auch mit den Marketing-Teams der beiden Schwesterwerke, mit denen wir noch zusammenarbeiten, in Nenzing und in Kelani, treffen wir uns physisch in der Liebherr Hamburg, der Außenstelle sozusagen, laden auch Kollegen aus der Dachgesellschaft ein und machen dann 2-tägigen physischen Workshop und beschäftigen uns genau damit.
Und da sind wir beim persönlichen Treffen und hier auch beim Tag der Industriekommunikation. Dein Grund, hierher zu kommen, du hältst einen Vortrag oder präsentierst etwas?
Nee, mache ich nicht. Ich bin tatsächlich nur Gast. Ich habe meine Abteilung letztes Jahr, ich bin darauf gestoßen, ich weiß gar nicht mehr genau warum, auf dem BIVK und habe uns dann angemeldet, die per Rostock. Und wir sind also relativ frisches Mitglied. Ich wurde von den Kollegen vom BIVK angesprochen auf den Tag der Industriekommunikation, so als das Highlight-Event des Jahres. Und habe mir gedacht, ich komme einfach mal her und schaue es mir an.
Hast du jetzt noch schon einen ersten Eindruck gewinnen können? Warst du schon irgendwie da? Was war dein erster Eindruck?
Ja, ich habe eben gerade den Vortrag gehört von dem, wie wäre das, Sven Goeth, glaube ich, oder ich will nichts Falsches sagen, Future Now, der war sehr beeindruckend. Also der Typ vor allem, er hat klasse gesprochen, er hat ja anscheinend krasse Kontakte und enormen Einblick in sehr viele große Unternehmen und was da passiert und ich fand es sehr, sehr gut. Also ich war dieses Jahr auch das erste Mal auf der OMR, war relativ enttäuscht, muss ich sagen. Und ich glaube, ich habe heute den ersten 45 Minuten mitgenommen als in den 2 Tagen dort.
Herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, Philipp. Und das klingt spannend, was ihr macht.
Alles klar, vielen Dank fürs Interview.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.